Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen. Leo XIV. Ruft zu einer Mission des Mitgefühls auf. Eine vatikanische Ehrung für einen rumänischen Kardinal, der Juden rettete. Und deutsche Friedensinstitute. Es ist schlecht bestellt um den Weltfrieden. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Papst Leo XIV. Hat sein erstes monatliches Gebetsanliegen vorgelegt. Darin lädt er die Welt ein zu einer Mission des Mitgefühls. Das Gebetsvideo, das mit der Intention seit etlichen Jahren jeweils verbunden ist, hat einen etwas anderen Stil als damals unter Papst Franziskus. Leo trägt tatsächlich ein Gebet vor, persönlich, innig und missionarisch. Das Anliegen ist indessen dasselbe wie von Franziskus. Die Kirche soll hinausgehen, bewegt vom Mitgefühl.
Herr, ich komme heute zu deinem barmherzigen Herzen. So beginnt das erste Gebetsvideo von Papst Leo XIV. Für den Monat Juni. Es ist mehr als ein Anliegen, es ist ein Gebet, ein innerer Weg, ein Ruf an alle Gläubigen, aus der persönlichen Beziehung mit Jesus Kraft zu schöpfen und sich verwandeln zu lassen. Der neue Stil ist spürbar. Wo sein Vorgänger Franziskus in persönlich verdichteten Meditationen sprach, erhebt Leo XIV. Das Gebet selbst zur zentralen Ausdrucksform seines Petrusdienstes. Das monatliche Gebetsanliegen des Papstes, verbreitet über das weltweite Netzwerk, das Gebet des Papstes, hat in der Ära Leo XIV. Ein neues Gesicht bekommen. Für Juni lautete es, dass die Welt im Mitgefühl wachse.
A mission of compassion.
In einer Zeit globaler Spannungen, Kriege, sozialer Ungleichheiten und wachsender Einsamkeit erinnert der neue Pontifex an die heilende Kraft der inneren Christusbeziehung und an den Trost, der aus ihr erwächst.
Learn to have compassion on the world.
Papst Leo XIV. Legt den Akzent bewusst auf eine missionarische Spiritualität. Es geht nicht nur um Trost für das eigene Leben, sondern um eine Verwandlung, die in Bewegung setzt. Sende uns aus dieser Begegnung in die Mission, eine Mission des Mitgefühls für die Welt. Der Papst sieht das Herz Jesu nicht nur als Quelle persönlicher Heilung, sondern als Ursprung einer Dynamik, die in die Welt hinausführt, zu den Leidenden, Armen und Verlorenen. Sein Gebet ist durchdrungen von biblischen Bildern. Jesus, der Mitgefühl über die Kleinen und Armen ausgießt, der sich von allen Formen der Armut berühren ließ, der uns ohne Maß mit seinem göttlichen und menschlichen Herzen geliebt hat. Damit knüpft Leo XIV. An die mystische Herz-Jesu-Verehrung an, wie sie besonders in der französischen und lateinamerikanischen Frömmigkeit verankert ist. Zugleich aber öffnet er diese Tradition für die Gegenwart, nicht als Rückzug in Innerlichkeit, sondern als Sprungbrett für soziale Verantwortung. Bereits bei seinem ersten Auftritt auf der Mittelloggia des Petersdoms war deutlich geworden, dass Papst Leo XIV. Das Evangelium von innen her erneuern will. Sein Ruf »Friede sei mit euch«, ein Echo auf die Erscheinung des Auferstandenen, war eine Einladung zur Versöhnung. Nun setzt er mit dem Gebetsanliegen für Juni nach. Die Kirche der Zukunft wird nur dann glaubwürdig sein, wenn sie ein Herz hat, ein Herz für die anderen, besonders für die, die sonst übersehen werden. Verändere, forme und verwandle unsere Pläne. Das ist mehr als eine spirituelle Bitte. Es ist ein pastorales Programm. Der neue Papst fordert nicht wenig als eine Umkehr von einem selbstbezogenen Christentum hin zu einer Kirche, die sich von Jesus formen lässt und die Welt mit seinem Blick sieht, nicht verurteilend, sondern mitfühlend. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
In der Sixtinischen Kapelle hat der Papst gestern Abend an einem Festakt zu Ehren von Giulio Hossu teilgenommen. Der griechisch-katholische Bischof aus Rumänien, geboren 1885 im damaligen Österreich-Ungarn, hat während des Holocaust Tausende von Juden gerettet. In kommunistischer Zeit wurde er zum Märtyrer. Ebenfalls bei der Feier anwesend war der österreichische Staatssekretär Alexander Pröll, zuständig unter anderem für den Kampf gegen Antisemitismus.
Fu un uomo di dialogo e un profeta di speranza. Hossu sei ein Mann des Dialogs und ein Prophet der Hoffnung gewesen, so Leo. Seine Freundschaft zur jüdischen Gemeinschaft von Rumänien sei auch heutzutage eine starke Inspiration. Es gehe um Geschwisterlichkeit über alle ethnischen und religiösen Grenzen hinweg, erklärte der Papst.
Diciamo no alla violenza.
Sagen wir Nein zur Gewalt, zu jeder Gewalt, umso mehr, wenn sie gegen wehrlose und hilflose Menschen wie Kinder und Familien ausgeübt wird. Als Bischof von Cluj-Gerla habe Hossu zwischen 1940 und 1944 dazu beigetragen, Tausende von Juden aus Nordtranssilvanien vor dem Tod zu retten, würdigte der Papst. Für Hossu läuft derzeit ein vor 3 Jahren eingeleitetes Verfahren zur Anerkennung als Gerechter unter den Völkern. Leos Vorgänger Franziskus hat Hossu 2019 in Blaj selig gesprochen. Das Parlament in Bukarest hat das laufende Jahr zum nationalen Hossu-Gedenkjahr erklärt. Als gläubiger Mensch hat Hossu nach den Worten von Papst Leo gewusst, dass die Pforten der Hölle das Werk Gottes nicht überwinden werden. Der selige Bischof, der von Papst Paul VI. 1969 zum Kardinal in Pectore ernannt worden ist, habe seinen Glauben bis zum Äußersten gelebt, im Gebet und in der Hingabe an den Nächsten. Der Papst zitierte Hossu mit den Worten:
Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza.
Gott hat uns in diese Finsternis des Leidens gesandt, um Vergebung zu schenken und für die Bekehrung aller zu beten.
Di tutti.
Hossu wurde 1885 in Siebenbürgen, damals Österreich-Ungarn, geboren und studierte unter anderem an der Universität Wien. Bei der Begegnung in der Sixtinischen Kapelle am Montagnachmittag war auch der österreichische Staatssekretär Alexander Pröll anwesend, in dessen Zuständigkeit auch Digitalisierung und der Kampf gegen Antisemitismus in der Alpenrepublik fallen.
Konkret zum Antisemitismus kann ich sagen, wir erleben gerade einen unglaublichen Anstieg in Europa und weltweit. Und das ist sehr alarmierend und wir müssen uns überlegen, wie wir wirksam Antisemitismus bekämpfen können.
Das sagte Pröll gegenüber Vatican News. Er habe auch im persönlichen Gespräch mit Papst Leo erfahren, dass diesem die Themen Antisemitismus, künstliche Intelligenz und Digitalisierung wichtige Anliegen seien. Antisemitismus verbreite sich vielfach über soziale Medien.
Und wir müssen uns alle gemeinsam überlegen, wie wir wirksam Antisemitismus bekämpfen können. Und da bin ich sehr dankbar und froh, dass wir mit der katholischen Kirche hier einen starken Partner gefunden haben.
Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Das Christentum gilt als Religion des Friedens. Um den Frieden in der Welt ist es derzeit schlecht bestellt. Aber Europa und Deutschland können handeln. Zu diesem Schluss kommen die deutschen Friedensforschungsinstitute in ihrem diesjährigen Friedensgutachten zur Lage der Welt. Luka Vaskic.
Schlecht bestellt ist es gegenwärtig um den Frieden in einer zunehmend instabilen, auf Wettbewerb und Konflikt ausgerichteten Welt. Das befindet das Friedensgutachten 2025 unter dem Titel Frieden retten, herausgegeben von den deutschen Friedensforschungsinstituten in Bonn, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeichnen ein dunkles Bild von der Weltlage. Der Frieden habe sich offenbar als politisches Konzept erschöpft. Das Vertrauen in die Sicherheitsinstitutionen der europäischen Friedensarchitektur sei geschwunden. In einem überblickenden Statement fordert das Gutachten zwar, so schmerzhaft die Erkenntnis ist, geben die Autoren zu, die Aufrüstung in Europa und in Deutschland. Aber Rüstung allein führt in eine gefährliche Sackgasse, so die Autoren. Sie fordern eine regelbasierte Weltordnung, die Stärkung internationaler Gerichtsbarkeit und eine ganzheitliche Friedensfähigkeit. Zentral sei dabei die Zerstörung der politischen Ordnung, so das Gutachten, durch US-Präsident Donald Trump, der schon nach wenigen Monaten im Amt nicht nur das politische System seines Heimatlandes umbaute, sondern auch als außenpolitischer Ordnungsfaktor ausgefallen sei. Deutschland und Europa sind durch den autoritären Staatsumbau in den USA bedroht, schließen die Forscher, und fordern politisch konturiertes Handeln gegen die autoritäre Versuchung und angedrohte Verletzungen internationaler Normen statt nur moralischer Empörung. Konkret fordern sie, liberale Institutionen und die internationale regelbasierte Ordnung zu stärken, einen Gegenentwurf zum radikalen und destruktiven Konservatismus zu schaffen, Alternativen zur NATO in der Sicherheitsarchitektur zu schaffen und die digitale Abhängigkeit von den USA abzubauen, um Desinformation und Wahlbeeinflussung zu verhindern. Die Präsidentschaft Donald Trumps habe tiefgreifende Auswirkungen auch auf die Verteidigung. Sie habe die NATO in die tiefste Krise seit ihrer Gründung gestürzt, so die Autoren. Autoren, Europa müsse erwarten, dass die USA und Russland eine Rüstungskontrolle betreiben, die europäische Interessen verletzt. Sie fordern eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die auf den Ersatz US-amerikanischer Leistungen zielt. Die Konflikte in der Ukraine und in Gaza stünden im Mittelpunkt des öffentlichen Bewusstseins, aber die Zahl der Gewaltkonflikte sei weltweit gestiegen, von denen nur wenige internationale Aufmerksamkeit erhielten, sowohl medial als auch diplomatisch. Die Forscher sehen Kernnormen und Prinzipien des Völkerrechts in Gefahr und fordern völkerrechtliche Mindeststandards, die Achtung menschlicher Sicherheit und die Stärkung internationaler Gerichtsbarkeit als Kontrollinstanz. So müsse sich auch Deutschland positionieren und könne etwa, so die Autoren, nicht zugleich glaubwürdig bleiben und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, nachdem per internationalem Haftbefehl gefahndet wird, zu einem Staatsbesuch empfangen. Zentral sei dabei eine Polarisierungsdämpfung. Politik, erklären die Forscher. Im Angesicht einer Weltordnung in Bewegung, geprägt von Machtverschiebungen, geopolitischen Konflikten und Allianzbildung mit den USA und Russland, aber auch China und Indien als politische Akteure sowie einem wegbröckelnden politischen Westen, müssten Europa und Deutschland Unterstützer finden, mit denen man der Polarisierung etwas entgegensetzen und die internationalen Regelwerke stützen kann. Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf humanitärer Hilfe, einer klaren Position zu geächteten Waffensystemen und zu sexualisierter Gewalt stehen. Ein weiterer Schwerpunkt der Weltlage ist die Fluchtpolitik in Deutschland. Die Autoren kritisieren populistische Reflexe in der deutschen Innenpolitik. Sie mache Schutzsuchende als Sicherheitsrisiken aus und verspricht, die Anzahl der Geflüchteten durch Grenzsicherung und sogenannte konsequente Abschiebungen drastisch zu verringern. Das sei Symbolpolitik, beklagen sie. Selbst wenn dies gelingen sollte, so die Autoren, wird die Sicherheitslage sich nicht dadurch automatisch verbessern. Das Grundproblem, dass immer mehr Menschen auf der Flucht sind, wird ebenfalls nicht aus der Welt geschafft. Die Studienautoren fordern einen ganzheitlichen Ansatz. Europa müsse sich seiner globalen und regionalen Verantwortung für Schutzsuchende stellen und die Fluchtursachen bekämpfen durch friedenspolitische und diplomatische Maßnahmen. Aufnahme und Integration von Geflüchteten müsse statt dem derzeitigen Krisenmodus zu einer Daueraufgabe werden. Humanitäre Aufgaben wie Seenotrettung müssten außerdem auf europäischer Ebene gelöst, die Flüchtlingspolitik als Ganzes im Zeichen einer wirklichen globalen Solidarität und Verantwortungsteilung organisiert werden. Seit 1987 veröffentlichen die deutschen Friedensforschungsinstitute jährlich das Friedensgutachten. Sie analysieren darin die Situation des Friedens in der Welt und geben Handlungsempfehlungen an politische Entscheidungsträger. Für Radio Vatikan, Luca Vaskic.
1600 Gäste aus 110 Nationen sind bis Dienstag auf der zweitägigen Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz zusammengekommen. Ihr Anliegen: Lösungen für Hunger, Armut und den Klimawandel finden. Wir waren vor Ort.
Zum zweiten Mal innerhalb von 9 Monaten kommen wichtige Vertreter von über 110 Ländern in der norddeutschen Stadt Hamburg zusammen, um über Nachhaltigkeit und die Zukunft der Menschheit zu sprechen. Die erste Konferenz wurde letztes Jahr von Olaf Scholz geleitet, kurz nach der Wahl Donald Trumps als US-Präsident. Doch die weltpolitische Lage hat sich im Vergleich zur vorherigen Konferenz im Oktober stark verändert. Seit Amtsantritt des US-Präsidenten sind die Vereinigten Staaten nicht nur aus vielen wichtigen internationalen Abkommen ausgetreten, sondern das größte Geberland kürzte seine Entwicklungshilfe auf fast null. Hinzu kommt Trumps aggressive Zollpolitik und der damit drohende Handelskrieg sowie die eskalierenden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. All diesen Herausforderungen will man auf der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz entschlossen entgegentreten und der Weltgemeinschaft zeigen, nachhaltige Entwicklung gelingt nur im Schulterschluss, so heißt es in der Eingangserklärung der Organisatoren. Nachhaltigkeit sei eines der wenigen Themen, bei dem sich trotz globaler Herausforderungen alle Staaten schnell einigen können, so Achim Steiner, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP. Zentrales Thema dieses Jahres ist besonders die Finanzierung von weltweiter Entwicklung. Durch die stark gekürzte Entwicklungsfinanzierung der USA, einer weltweit schwächelnden Wirtschaft und überschuldeter Länder im globalen Süden, werden Rufe zur Reform internationaler Finanzinstitutionen wie der Weltbank lauter. Auf der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz werden Möglichkeiten besprochen, diese Probleme zu lösen. Entschlüsse werden dann voraussichtlich auf der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im Juli in Sevilla getroffen. Papst Franziskus hatte sich 2024 dafür ausgesprochen, im Jahr der Hoffnung 2025 allen Entwicklungsländern ihre Schulden voll zu erlassen. Auch an Umschuldungsprozessen sind vatikanische Vermittler immer wieder beteiligt. Andere Themen auf der Konferenz sind außerdem die Nachhaltigkeitsziele der UN sowie Gesundheit, Mobilität und Biodiversität. Diese werden teils auf öffentlichen Bühnen Diskussionen, teils in geschlossenen Räumen besprochen. Dies sei das Besondere an der Nachhaltigkeitskonferenz, so die neue deutsche Entwicklungsministerin der SPD. Hochrangiger Austausch in vertraulichen Räumen. Doch auch die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen spielen auf dieser internationalen Bühne eine Rolle. So kritisiert die SPD-Ministerin, die selbst eine Migrationsgeschichte hat, in ihrer Eröffnungsrede die israelische Regierung für ihr Vorgehen im Gazastreifen mit scharfen Worten. Es kann und darf kein militärisches Ziel geben, das rechtfertigt, dass Kinder verhungern. Keine politische Strategie darf dazu führen, dass humanitäre Hilfe blockiert wird. Die katholische Ministerin legt zusätzlich Wert auf die Zusammenarbeit mit dem Vatikan, so äußerte sie gegenüber Vatican News.
Also natürlich ist die Zusammenarbeit für mich sehr wichtig und ich habe schon die ersten Statements des neuen Papsts sehr positiv wahrgenommen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, aber eben auch mit den Kirchgemeinden insgesamt.
Die katholische Kirche ist auf der Konferenz vor allem durch ihre Hilfswerke vertreten. So ist beispielsweise Gesine Armes für das Hilfswerk Miserior anwesend. Sie hat konkrete Forderungen, was auf der Konferenz besprochen werden sollte.
Die Konferenz muss einen Fokus auf die Bedarfe der Menschen im globalen Süden legen.
Dabei müsse vor allem die Stimme der Zivilgesellschaft aus Ländern des globalen Südens gehört werden. Miserior selbst helfe dabei, diese Stimme hörbar zu machen. So ermöglicht das Hilfswerk einer afrikanischen Umweltschutz-NGO die Teilnahme an der Konferenz.
Das ist wichtiger denn je, in Zeiten, in denen in Deutschland mehr Gaskraftwerke gebaut werden sollen.
Papst Leo hat bereits wenige Tage nach Amtsantritt deutlich gemacht, dass er beim Thema Schöpfungsschutz mit Papst Franziskus übereinstimmt. So ermunterte er Universitäten weltweit anlässlich des 10. Geburtstages der Sozialenzyklika Laudato Si von Papst Franziskus in einer Videobotschaft zum Einsatz für ökologische Gerechtigkeit.
Ein Beitrag mit Material von Max Seidel, Hamburg. Und zu guter Letzt, morgen Mittwoch beginnt für Muslime und Musliminnen aus aller Welt die diesjährige Pilgerfahrt in Mekka. Die Stadt in Saudi-Arabien ist der Geburtsort des Propheten Mohammed und heiligste Stadt des Islam. Bis Montag, den 9. Juni, vollziehen die Gläubigen am Heiligtum der Kaaba und verschiedenen Orten nahe Mekka die vorgeschriebenen Rituale. Nach Angaben des saudischen Hadsch-Ministeriums nahmen im vergangenen Jahr mehr als 1,8 Millionen Menschen daran teil. Schätzungen zufolge könnten es in dieser Woche über 2 Millionen Pilger in Saudi-Arabien sein. Weitere Informationen und Nachrichten aus Rom erhalten Sie in unserem neuen Gratis-Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News auf Deutsch, WhatsApp. Mehr dazu auf unserer Multimedia-Webseite vaticannews.de, wo Sie auch unsere Sendungen nachhören und unsere Beiträge nachlesen können, einschließlich einiger Papstvideos. Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.